Wir kommen jetzt bei Offenbarung nochmals zum Vers 3. Ich lese uns zum besseren Verständnis aber nochmals von Kapitel 1 die ersten drei Verse. Offenbarung Jesu Christi, die Gott ihm gegeben hat, um seinen Knechten oder Sklaven zu zeigen, was in schneller Abfolge geschehen soll. Und er hat sie kundgetan durch seinen Engel, seinem Knecht Johannes gesandt, der das Wort Gottes und das Zeugnis Jesu Christi bezeugt hat und alles, was er sah. Glückselig ist, der die Worte der Weissagung liest und die sie hören und bewahren, was darin geschrieben steht, denn die Zeit ist nahe. Ich möchte nochmal zu Beginn wiederholen, was so wichtig ist, wenn man die Offenbarung studiert. Die Offenbarung ist nicht so, wie es allgemein erklärt wird, ein Buch über die letzten 7 Jahre. Stimmt einfach nicht. Sondern die Offenbarung sagt selber, was sie ist. Im ersten Wort, sie sagt, sie ist eine Offenbarung. Und das Wort Apokalypsis heißt Hüllen hinwegnahme. Das heißt Enthüllung, dass man etwas ganz klar sieht. Und es ist ganz klar, es heißt Offenbarung Jesu Christi. Und das steht im Genitiv. Und damit ist nicht gemeint, letztendlich, ich sage es mal so, dass das jetzt vom Herr Jesus etwas gegeben ist, das er offenbaren wollte, sonst ist zuerst, in erster Linie, Offenbarung Jesu Christi. Das heißt, dass der Herr Jesus geoffenbart wird. Und zwar, wenn man den Text weiterliest, sieht man ganz klar, dass die Offenbarung ursprünglich von Gott, dem Vater, kommt. Am Herr Jesus gegeben wurde. Er hat sie einem Engel gegeben. Ein Engel hat sie einem Johannes gegeben, um uns zu zeigen, um aufzuschreiben, was er uns offenbaren wollte. Und dann gibt er wieder die Einleitung, wo er ganz klar sagt, das, was geschehen wird, wird in schneller Abfolge geschehen. Und zwar, es geht ums Wort Gottes, um das Zeugnis Jesu Christi und um alles, was er gesehen hat. Also drei Dinge. Das Wort Gottes, der Herr Jesus selber und alles, was er gesehen hat. Also drei Offenbarungsbereiche. Und dann haben wir das letzte Mal gesehen, dass er hier eine Glückseligpreisung ausspricht über die Leser der Offenbarung, wer sie liest, wer sie hört und wer sie bewahrt. Und der dritte Teil, den wollen wir uns ansehen heute, was es heißt zu bewahren. Aber zuerst nochmals die Grundstruktur der Offenbarung. Die Grundstruktur der Offenbarung hat verschiedene Ebenen. Ich möchte es nochmals betonen. Die Offenbarung ist in der Regel chronologisch. Aber man muss ganz genau aufpassen, was ist im Himmel, was ist auf der Erde. Es gibt Szenen, die sind im Himmel, es gibt Szenen, die sind auf der Erde. Muss man genau unterscheiden. Zum Zweiten ist es so, die Offenbarung ist verschachtelt. Das heißt, die geht auseinander raus. Zum Beispiel ist das 7. Siegel gar kein Gericht, sondern das 7. Siegel sind die 7 Posaunengerichte. Das heißt, wenn das 7. Siegel aufgeht, kommen daraus heraus die 7 Posaunengerichte. Also solche Dinge. Dann, was ganz wichtig ist, auch bei der Offenbarung, wir müssen auch immer angucken, wer ist angeredet, das spielt auch eine Rolle. Und dann der entscheidende Punkt, was ist symbolisch gemeint und was ist direkt gemeint? Wenn etwas direkt geschrieben steht und Sinn macht und nichts darauf hindeutet, dass symbolisch ist, dann nennen wir es wörtlich. Es gibt aber Dinge, zum Beispiel Sonne, Mond und Sterne, die eindeutig laut 1. Mose 37 eine Symbolik auf Israel ist. Und dann müssen wir untersuchen, ist es hier symbolisch gemeint oder wörtlich. Das heißt, wir müssen hier ganz vorsichtig vorgehen, um dann zu erschließen, was er uns zeigen wollte. Wir haben ja gesehen, was er uns zeigen wollte. In erster Linie offenbart sich der Herr Jesus. Dann in den 2 Kapiteln über die Sendschreiben, man nennt es ja das Tor der Buße, dort offenbart er die tiefste Schäde der Gemeinde Jesu. Das heißt, es ist ein Buch, wo man Buße tun muss. Dann offenbart er uns im Himmel, Kapitel 4 und 5, was im Himmel passiert, wie Anbetung im Himmel geschieht. Und dann ab 6, und das ist ja das, was man meistens vor Offenbarung erwartet, dass man es erkennt, dann galoppiert die 4 apokalyptischen Reiter. Das heißt, dann kommt nicht die Endzeit, sondern dieses Verführungsprinzip. Der erste Reiter, die Verführung. Der zweite, letztendlich dann Krieg. Der dritte, Hunger, Seuche, Folge vom Krieg und der vierte, der Tod selber. Also da sehen wir dann, wie die 4 apokalyptischen Reiter galoppieren und wie sie dann in der Endzeit im Höhepunkt in diesen 2 brutalen Weltkriegen, im 3. Weltkrieg, der zwischen Euphrat und Tigris beginnt, in Offenbarung 9, und dann eben der Schlacht vom Harmageddon, der 4. Weltkrieg, der 5. ist dann wieder der Angriff gegen Jerusalem am Schluss der Offenbarung, also praktisch 5 Weltkriege, wie diese apokalyptischen Ritter immer galoppiert und hier in der Offenbarung dann in diesen 3 zukünftigen Weltkriegen sich niederschlagen. Ich denke, es ist wichtig, dass man sich dessen bewusst ist. Und was wir jetzt tun, ist eigentlich noch die Einleitung, wo der Herr Jesus einfach, und das ist wichtig, für dieses Buch ein besonderes Segen verheißt. Aber wir müssen jetzt genau lesen. Und zwar, er sagt hier ganz klar, Johannes hat das Wort Gottes bekommen, da steht im Griechischen Logos, da ist immer das geschriebene Wort. Dann hat er praktisch das Zeugnis Jesu Christi. Das heißt, die Bezeugung von unserem Herrn Jesus, und in Offenbarung 19 steht ausdrücklich, dass praktisch das Zeugnis Jesu der Geist der Prophetie ist. Also alle Prophetie zielt auf den Herr Jesus. Und dann als Zusatz alles, was er sah. Nochmals, ein Mann mit der Bildung 90 nach Christus sieht die gesamte Epoche, die Gott zeigen wollte, auch endzeitlich. Und das ist der dritte Bereich. Also nochmals, das Wort Gottes, der Herr Jesus, und dann zusätzlich noch die ganze Endzeitabläufe. Also wir haben 3 Dinge, die wir betrachtet. Und hier, wo wir jetzt sind, sagt er nochmal was grundsätzlich. Und das, was wir heute machen, ist nochmal Grundsatz. Er sagt hier, glückselig. Und das Wort glückselig, das ist leider in der Lutherbibel etwas untergegangen, weil Luther das Wort glückselig und gerettet nicht unterschieden hat. Es steht überall selig. Aber selig heißt eigentlich, praktisch, ich habe es hier nochmal aufgelistet, was es alles heißt, glücklich oder selig. Also ich habe mir so gemerkt, am einfachsten ist wohl übersetzt mit wohl dir, glücklich zu preisen bist du, du hast es gut, wenn es so ist. Das ist also praktisch eine Seligpreisung, dass man jemand zuspricht und ihm sagt, wohl dir, wenn du das tust, dann geht's dir gut. Und genau das ist gemeint, wenn jemand diese Worte der Weissagung liest, es ist also ein Segen auf der Offenbarung, wenn man sie liest. Wer sie hört, wir haben ja das letzte Mal gesehen, was Gott will, dass wir hören sollen. Und dieses Mal betrachten wir das dritte, wo er sagt, dass wir bewahren sollen. Das heißt, Gott will, dass wir lesen, hören und bewahren. Und ich denke, da muss jeder, wenn er das hört, ans Gleichnis und auch an die Begebenheit vom vierfachen Ackerfeld denken, wo er letztendlich aussagt, wer Gottes Wort hört und bewahrt, wer es praktisch im Herzen wirklich hört und dann wirklich bewahrt, der wird dann 30, 60, 100-fältig Frucht bringen. Das ist ja unser Ziel. Nicht nur die Offenbarung erkenntnismäßig zu erschließen, sondern dem Herrn wirklich zu begegnen. Und jetzt geht es ums Bewahren. Der begründet es auch und sagt, warum ist das notwendig? Denn die Zeit ist nahe. Das sehen wir dann am Schluss, was das bedeutet. Also wir können nochmal nachlesen bei Ziffer 1. Dann ist das ganze Vorkommen von diesem griechischen Wort Makarios, so heißt es, das glückselig. Also ihr könnt nachstudieren, wenn ihr wollt, wo das überall steht und Bibel entsprechend kennzeichnen. Was jetzt auch interessant ist, ich habe es auch nochmal aufgeschrieben, wo es in der Septuaginta vorkommt. Die Septuaginta, das ist eine griechische Übersetzung vom Alten Testament, die in Alexandrien entstanden ist. Die hat zwar auch Apokryphe und Ähnliches drin, aber man sieht ganz deutlich, dass eigentlich die Urgemeinde zur Zeit Jesu dieses Buch benutzt hat. Und ich habe nochmals das Wort auch aufgelistet, wo es überall vorkommt. Das heißt, man kann dann durch die ganze Bibel das verfolgen, wo in etwa der Ausdruck vorkommt, dass man Bild kriegt. Gut. Und jetzt haben wir hier letztendlich dieses Wort bewahren. Und das Wort bewahren, eigentlich müsste man es übersetzen, das ist präsensaktiv, die Bewahrenden. Das sagt man ja im Deutschen nicht, darum ist richtig, die bewahren. Es ist lediglich so, dass man sieht, was für eine Zeitform ist. Wenn man das Wort sich jetzt einmal näher anguckt, was will der Herr Jesus? Der Jesus will, dass wir 3 Dinge bewahren. Er will, dass wir bewahren, das Wort Gottes selber. Das heißt, dass wir nicht erlauben, dass jemand an der Bibel etwas hinzutut oder hinwegnimmt. Das ist auch die Warnung der Offenbarung am Schluss. Er will, dass das Wort Gottes bewahrt ist. Er will, dass wir ihn als unseren Erlöser, als unseren Heiland, als der Messias, als den Geoffenbarten, dass wir ihn bewahren. Und er will, dass wir auch bewahren dessen, was der Johannes gesehen hat. Das ist auch der Grund, warum wir ja beim zweiten Mal ausdrücklich dieses Sehen behandelt hatten, was es heißt zu sehen. Und jetzt kommt der Punkt, wo er dann sagt, und er will, dass wir das alles, was hier ist, also das Wort Gottes, der Herr Jesus und die Endzeitprophetie, dass wir sie bewahren. Und jetzt, wenn man das Wort anguckt, dann sieht man, das ist ein Wort mit einer sehr breiten Bedeutung. Da steckt der Gedanke drin des Bewachens. Das Wort wird auch verwendet, für einen Gefangenen oder ein Gebäude zu bewachen. Es heißt einfach bewahren und verwahren. Und zwar zu einem bestimmten Zweck oder für einen geeigneten Zeitpunkt. Und ganz wichtig, der Gedanke, etwas im unverletzten Zustand zu bewahren. Zum Beispiel wird das Wort auch für die Jungfräulichkeit benutzt, wenn es um Ehe geht. Auch ganz wichtig, der dritte Punkt, das Bewahren bedeutet auch nicht verlieren. Dass man etwas nicht, wenn man es nicht feststellt, aus Unachtsamkeit verliert oder aus Leichtsinn oder aus mangelnder Einsicht in den Wert des Besitzes. Das heißt, das Wort drückt im Griechischen aus, dass das Wort Gottes und der Herr Jesus und auch die Endzeitprophetie, dass das so wertvoll ist für den Leser, dass er so drauf aufpassen muss, wie wenn er einen Gefangenen bewacht. Und dass er so drauf aufpassen muss, wie wenn er ein wichtiges Gebäude bewachen würde. Er muss es bewahren und muss es verwahren, diese geistliche Aussage. Und zwar, es muss im unverletzten Zustand erhalten bleiben. Das heißt, da geht es um höchste geistliche Wachsamkeit, dass man ja nicht, weil man unachtsam ist, oder gar weil man leichtsinnig ist, oder weil man mangelnde Erkenntnis hat, dass man etwas verliert, weil man den Wert dieser geistlichen Dinge zu nieder ersetzt. Also man sieht hier schon ganz hoher Anspruch vom Wort Gottes her, dieses Wort. Weiter, das soll auch bedeuten, bewahre im Sinne von behüten, schützen. Und im Sinn von bewahren, von Lehre, Gesetz, beobachten, erfüllen und halten. Das heißt, da ist ein weiterer Aspekt drin, dass das Wort Gottes nicht nur hört, dass man es nicht nur sieht, sondern dass man das auch tut, was hier drin geschrieben steht. Also man sieht eine allumfassende Bewahrung. Und auf einem ganz hohen Niveau, das Wort heißt nicht nur so billig wie bei uns im Deutschen bewahren, sondern es hat ein ganz hohes Niveau. Und das heißt, da erhebt der Herr Jesus einen ganz großen Anspruch an dieses Buch der Offenbarung und sagt praktisch, er will, dass wir hier das Wort Gottes ganz neu bewahren lernen, genauso seine Erlöserfunktion, die Aussage über ihn und was endzeitlich passiert. Ich habe dann auch das Vorkommen dieses Wortes aufgelistet und möchte einfach ein paar Dinge herausgreifen, wo das Neue Testament auch dieses Wort benutzt, dass wir sehen, wie es die Bibel letztendlich meint. Und zwar, wenn man zum Beispiel Matthäus 19, 17 nimmt, ich möchte also immer bloß die erste Bibelstelle lesen. Da sagt er, willst du aber in das Leben eingehen, so halte die Gebote. Also die Bibel wendet es auf die Gebote an. Und meint, dass man die Gebote Gottes gleich ernst nehmen soll. Dann in Johannes 9, 16, Bromrit lese, da wendet es auf den Sabbat an, und zwar für Israel. Der Sabbat ist ja ein eindeutiger Bundeszeichen zwischen Israel und Gott. Das heißt, da wendet er es für Israel an. Und das ist, denke ich, genauso wichtig. In Apostelgeschichte 15, 5 und 24, da wendet er es aufs Gesetz an, dass man das Gesetz halten soll. Natürlich auch wieder für Israel, das ist keine Frage. Also das Gesetz der Sabbat, Bundeszeichen für Israel, das ist also ganz klar. Dann für uns wieder ganz wichtig, Matthäus 28, Vers 4. Und zwar, halt, das muss ein Tippfehler sein, Moment. Lass mal die mal weg, die muss ich nachher mal geschwind nachgucken. Johannes 8, Vers 51. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahrt, so wird er den Tod nicht sehen in Ewigkeit. Also wieder der gleiche Gedanke. Gott bezieht es sehr stark, diese ganze Aussage des Bewahrens aufs Wort Gottes. Und zwar nochmals in dem hohen Niveau, das wir vorher gelesen haben. Johannes 17, Vers 11 geht der Herr Jesus hin und sagt, dieses Bewahren ist so etwas Qualitatives, dass er sogar dafür benutzt, wenn er zu Gott betet und sagt, heiliger Vater, bewahre sie in deinem Namen, die du mir gegeben hast. Also er sagt, es ist so etwas, wie wenn Gott selber etwas bewahren würde. Also höchstes Niveau, ich möchte es betonen, das Bewahren hat ein sehr hohes Niveau. Denn im Vers 12 im gleichen Kapitel heißt es, als ich bei ihnen in der Welt war, bewahrte ich sie in deinem Namen. So wie der Herr Jesus letztendlich bewahrt hat. Und dann in Vers 15 zusätzlich, ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Also ich denke schon, Leute, mit den paar Bibelstellen kriegt man einen Blick, was bewahren heißt. Er meint hier einen allumfassenden Schutz. Eine perfekte Schutzfunktion will Gott für etwas. Diese Bewahrung ist eine absolute Schutzfunktion. Und so sollen wir das Buch rangehen. Jetzt überlegt euch mal, was der Teufel im Lauf der Kirchengeschichte mit dem Buch gemacht hat. Er hat die Gläubigen so weit gebracht, dass sie, wenn sie es nicht verstehen, die Offenbarung gar nicht lesen. Das heißt, sie geht weder hin und bewahren das, was über den Herrn Jesus gesagt ist, noch geht sie hin und bewahren die Endzeitprophetie und bewahren das Wort selber nicht, sondern es wurde nur zur Spekulation missbraucht. Und das möchten wir nicht tun. Sondern möchte das wirklich bewahren, was er sagt. In 1. Korinther 7, 37 ist das Wort wieder für die Jungfrau bewahren. Das heißt, dieses Wort hat auch einen keuschen Aspekt, dass man hier vorsichtig ist, dass man hier, sagen wir mal, mit einem gewissen Niveau herangeht. Und eine ganz wichtige Sache, es wird auch benutzt für 1. Thessaloniker 5, Vers 23. Er selber aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer ganzes Wesen, der Geist, die Seele und der Leib, werde untadelig bewahrt auf die Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus hin. Also so wie wir ja erwartet, dass Geist, Seele und Leib bewahrt wird, wie man wirklich bei Gott Zuflucht nimmt, in so einer starken Weise sollen wir dieses Wort bewahren. Also da geht es ums Letzte. Das müssen wir einfach ganz nüchtern sehen. Und das, jetzt vielleicht verstehen wir aber, warum Gott das so gemacht hat, dass in dem Vorspann das so stark betont wird. In 1. Timotheus 5, 22 wird das Wort wieder benutzt. Da sagt er, mach dich auch nicht fremder Sünden heilhaftig, bewahre dich selber rein. Dass man sich auch geistlich rein bewahren soll. Und zudem dient die Offenbarung auch. Paulus sagt dann in 2. Timotheus 4, er hat den Glauben bewahrt, als er den Kampf des Glaubens gekämpft hat. Und dann wieder was ganz Wichtiges, Jakobus 1, 27. Eine reine und makellose Frömmigkeit vor Gott, dem Vater, ist es, Witwen und Waisen in ihrer Bedrängnis zu besuchen und sich von der Welt unbefleckt zu bewahren. Jetzt müsst ihr einfach euch vorstellen, alles, was jetzt das Wort Gottes hier mit bewahren letztendlich ausdrückt, ist eigentlich in dem ersten Part, wo es darum geht, das Wort Gottes zu bewahren, ist eigentlich beinhaltet. Das heißt, diese ganze Reaktion soll das auch bei uns hervorrufen. Ich sage es immer vorsichtig, das ist auch etwas, wo man dann als Gläubiger sich selber bewahrt, indem man vorsichtig wird. Indem man hier mit der Bibel keusch umgeht, indem man ehrfürchtig umgeht. Und dann kommen wir zu 1. Johannes 5, 18, wo die Bibel sagt, wir wissen, dass jeder, der aus Gott geboren ist, nicht sündigt, sondern wer aus Gott geboren ist, der bewahrt sich selbst und der Böse tastet ihn nicht an. Das heißt, es geht um das Bewahren sich selber, indem man hier das Wort Gottes bewahrt. Wir werden nachher sehen, was für Verheißungen hier auch neutestamentlich drin sind, vor allem in der Offenbarung. Wenn wir uns bewahren, was dann passiert? Wenn wir dieses Wort achtet und diesen geistlichen Weg geht, was Gott dann tun wird? Judas 1, und zwar hier ist ein wichtiger Punkt. Judas, Knecht Jesu Christi und Bruder des Jakobus, an die Berufenen, die in Gott, dem Vater, geheiligt und durch Jesus Christus bewahrt sind. Also ich möchte es nochmals betonen. Die Bibel benutzt hier ein Wort, das so hohes Niveau hat, dass Gott selber benutzt für seine Schutzfunktion der Gläubigen gegenüber, für seine Tätigkeit, dass es benutzt für unsere ganze geistliche Güter, dass wir die bewahren sollen, für das Hüten vor der Sünde, das alles steckt da drin, in diesem Wort. Und das ist auch das, was hier geschehen soll, wenn man richtig hingeht. Wir bewahren das Wort Gottes und damit bewahren wir alles hier, was über das Bewahren geschrieben steht. Wir bewahren den Herr Jesus, damit bleibt die lebendige Beziehung zwischen ihm und uns erhalten und wir bewahren die Endzeitprophetie und werden drum genau die Herzensstellung einnehmen, die da Jesus will. Im Epheser 4,3 nochmal wird das Wort benutzt, für die Einheit des Geistes zu bewahren. Und in 1. Petrus 1, Vers 4 für unser Erbe im Himmel, das uns dort aufbewahrt ist. Also ich möchte es hier nur abrisshaft zeigen, bevor man dann in die Offenbarung reingeht. Und dann nur ein paar Gedanken, dass man nochmal sieht, dass es um faste Gefangenebewachung geht. In Apostelgeschichte 12, Vers 5 wird das Wort benutzt, um im Gefängnis bewacht zu werden. In Matthäus 27, um letztendlich der Herr Jesus zu bewachen. Und in 2. Petrus 2, Vers 4, um fürs Gericht aufbewahrt zu werden. Also nochmal, der Gedanke ist der, dass ja nichts durchrutschen darf. Jetzt müssen wir hingehen und müssen sagen, gut, wenn das so ernst ist, was will denn Gott überhaupt, dass wir bewahren? Ich habe also die Stelle hier nochmal alle aufgelistet, dass jeder nachlesen kann, bis Seite 3, was gemeint ist. Dass man seine Bibel auch kennzeichnen kann bezüglich dieses Wortes. Und wenn wir jetzt in die Offenbarung reingehen, in die Prophetie, dann sehen wir, was Gott hier speziell gemeint hat in der Offenbarung, was bewahrt werden soll. Wir sollen ja die Worte der Weissagung bewahren, als Ganzes und speziell. Offenbarung 1, Vers 3, da sagt hier, die Worte der Weissagung oder die Worte der Prophetie. Das Wort Weissagung und Prophetie ist das gleiche Wort. Und um das zu verstehen, müssen wir 2. Petrus 1, Vers 19 bis 21 lesen. Wir halten nun desto fester an dem prophetischen Wort, und ihr tut gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort scheint, bis der Tag anbricht und der Morgenstern aufgeht in euren Herzen. Dabei sollt ihr vor allem das erkennen, dass keine Weissagung der Schrift ein Werk eigenmächtiger Deutung ist, denn niemals wurde eine Weissagung durch menschlichen Willen hervorgebracht, sondern vom Heiligen Geist getrieben haben die heiligen Menschen Gottes geredet. Jetzt sagt hier die Bibel praktisch immer die Aufforderung zu bewahren. Und dann, das werden wir nachher sehen in der Offenbarung, kommen immer zwei Dinge. Entweder eine Belohnung, wenn man bewahrt, oder eine Warnung, was passiert, wenn man nicht bewahrt. Und hier haben wir jetzt als Belohnung in unserem Fall Glückseligpreisung, dass Gott sagt, wohl dir, Gläubiger, wenn du auf das Wort der Prophetie achtest. Und jetzt erklärt der Petrusbrief, warum. Und das ist relativ einfach. Er sagt, die Prophetie hat die Aufgabe, am dunklen Ort zu leuchten, wie ein Scheinwerfer. Wir haben jetzt, seit 1948 der Staat Israel gegründet wurde, seit die Völkerbünde sich auflöset, seit die Bäume ausschlagen, gemäß der biblischen Prophetie, haben wir praktisch nähere Endzeit. Seit 1967 ist Jerusalem zurückerobert, leider noch nicht der Tempelberg, so wäre die Zeit der Heiden schon vorbei. Das heißt auch, wir sehen, wie die Zeit der Heide vorbeigeht, die Erdbeben nehmen zu. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, wie die Erdbebentätigkeit zunimmt. Man hat sich so daran gewöhnt, dass man es gar nicht mehr merkt. Die Katastrophen nehmen zu. Ist euch aufgefallen, wie viel wir inzwischen Seuchen haben und Krankheiten. Ich habe heute in der Zeitung gelesen, ich glaube 30 oder eine Zeitung oder eine Broschüre, 30 neue Krankheiten, ich glaube seit 2 Jahren, die man vorher, wo man nichts gewusst hat, AIDS ist erst 20 Jahre alt, wenn man jetzt die BSE-Sache sieht, kaum ist BSE rum, kommt die Mol und Glaube, solche, das heißt, es galoppiert die, ich sag's einmal, die apokalyptische Reiter schneller denn je. Und die Erde wird immer schlimmer, der Abfall der Gemeinde Jesu ist da. Die Gemeinde Jesu wird immer mehr Laodicea, sie glaubt immer, sie hat alles. Ich habe heute wieder Prospekte gekriegt, das ist unfassbar. Die Gemeinde Jesu macht nur noch Seminare. Die Gemeinde Jesu macht nur noch Schulungen. Die Gemeinde Jesu kassiert die Gläubige ab für das, was sie macht. Die Gemeinde Jesu benimmt sich wie wir auf der Bank, managementmäßig, und schult ihre Leute bis zum Geld nicht mehr. Und wir hatten noch nie so eine Fülle, ein Bücher, ein Material, ein Computer, ein CDs. Wir hatten überhaupt so etwas Herrliches noch nie. So viele Bibelübersetzungen, vollkommene Freiheit in den Medien. Wir können das Wort Gottes verbreiten wie noch nie. Und der Herr Jesus sagt, du bist blind, arm und bloß. Und genau so ist es. Wir haben alles. Bloß keine geistliche Substanz. Ich sage es nochmal so, der Großteil der Christenheit sind heute geistliche Blindgänger. Darf ich es mal so hart sagen? Wiederverheiratung, Verbote in der Bibel, wird heute aufgeweicht. Homosexualität, absolut verboten, wird aufgeweicht. Wir können nicht hingehen, wo wir wollen, also zusammenzuleben. Jede Form der Sexualität vor der Ehe ist Hurerei, ist verboten von der Bibel her, wird alles aufgeweicht. Zusammenarbeit mit den Verführungen, zum Beispiel Rom, absolut verboten, 2. Korinther 6, wird heute alles aufgeweicht. Dass Frauen in Führungspositionen sind, absolut verboten. Der Prälat Meyer hat seine Stelle nicht mit einem Mann besetzt, beziehungsweise nicht er, sondern die Kirche ist jetzt besetzt mit einer Frau. Undenkbar gewesen vor Jahren in Württemberg. Das heißt, es weicht alles auf. Wir sind geistliche Blindgänger geworden als Christenheit. Es wird alles preisgegeben, was man hat. Der nächste Schuss, und da wird der Antichrist angreifen, wird sein, dass man nicht mehr die Ausschließlichkeit Jesu betonen darf. Jesus allein. Wir treiben alles, bloß nicht das, was Gott will. Das heißt, die Christenheit hat die Substanz verloren. Wir haben Dunkelheit, wir haben Mitternacht, wie es im Gleichnis von den 10 Jungfrauen ist. Wir haben bitterste Mitternacht. Dunkel ist es auf der Erde. Und jetzt sagt die Bibel, da habt ihr Gläubige bloß ein Mittel, das Wort der Prophetie, in dem die Bibel nämlich ganz klar prophezeit, dass es so kommt. Indem man sich überhaupt nicht wundert. Indem man weiß, dass der Geist des Antichristen kommt, bevor der Antichrist kommt. Indem man weiß, dass der Geist des Antichristen den Naos, das heißt den Leib Jesu Christi, der Tempel des Heiligen Geistes, unterwandert. 2. Thessalonicher 2. Indem man das alles weiß. Das wissen wir durch Prophetie. Und dann sehen wir plötzlich klar und wundern uns nicht mehr und versuchen nicht mitzumachen mit dieser Welt oder mit diesen Methoden dieser Welt. Dann gehen wir geistlich zurück. Und ich behaupte einfach eines, ich habe das über die Jahre gesehen. Oft ist es so, dass keine Vollmacht da ist. Und dann wird es durch Management ersetzt. Und das ist der Geist dieser Welt. Das ist 1. Johannes 2, die Welt lieb haben. Und vor dem will uns Gott bewahren. Und drum sagt er, glückselig, wer die Prophetie bewahrt. Glückselig, wer in dieser Finsternis das helle Licht der Prophetie sieht, dass es genau so kommt. Es ist überhaupt keine Frage, auf dieser Erde wird eine weltweite Zeichenbewegung geschehen. Mir haut es in der Esoterik. Die Welt war noch nie so mystisch. Die schreit gottlos. Die ist mystisch. Die glaubt Zeichen und Wunder. Die glaubt New Age. Die glaubt der Okkultismus. In der Christenheit charismatische Flächenbrände. Anders kann man es nicht nennen. Mit falschen Geistesgaben. Soweit das Auge reicht. Das heißt, wo man hinguckt, bricht letztendlich Falsches auf. Wir hatten noch nie so eine dunkle Zeit für die Gemeinde Jesu. Wir haben alles und haben gar nichts. Wir sind wirklich arm, blind und bloß, wie es die Offenbarung sagt. Und jetzt sagt die Bibel, in so einem Zustand hast du einen Scheinwerfer, der das alles heller leuchtet und dir den Weg weist durch diese Endzeit, das prophetische Wort. Und darum sagt der Herr Jesus, glückselig, wenn ihr das bewahrt, was hier geschrieben steht. Und um das geht es uns auch heute Abend, dass wir lernen zu bewahren. Zuerst müssen wir aber erkennen. Ich glaube, wir müssen lesen, hören, begreifen und dann bewahren. Gut, die Belohnung ist eindeutig. Diese Glückseligpreisung. Er sagt, wohl dir, wenn du das tust. Also sagt der Jesus, wohl dir, Gläubiger. Die zweite Aufforderung ist auch in Offenbarung 1,3. Nicht nur die Weissagung zu bewahren als Ganzes, dass man das Wort Gottes hochschätzt, sondern das, was geschrieben steht, das Konkrete. Das heißt, das Wort Gottes als Ganzes in allen diesen Einzelteilen auch prophetisch einfach anzunehmen. Und dann natürlich Matthäus 7,24. Wer ist der wahre Gläubige, wer ist der wahre Jünger, der Gottes Wort hört und tut? Also um das geht's. Geschwister, wir müssen uns etwas bewusst sein. Die Bibel lehrt ganz klar, dass in der Endzeit auch die entschiedenen Gläubigen, das kann man noch so gut meinen, dass wir aufgeweicht werden. Das ist überhaupt keine Frage. Wir werden aufgeweicht. Das heißt, wir werden gerieben. Wir werden mürbe gemacht. Und da müssen wir uns wehren. Das können wir nur mit dem prophetischen Wort. Also muss ich bewusst sein, man ist gefährdet in der Endzeit. Wir sind mehr gefährdet wie die Geschwister in der Erweckungszeit 1870 bis 1900, weiß ich was. Wo alles gläubig, alles erweckt war, wo es keine Medien gab, wo die Leute Zeit hatten. Ich werde es nicht vergessen, der William Bush hat immer gesagt, seine Mutter, die hatte, glaube ich, 7 oder 8 Kinder. Und gleichzeitig hat er gesagt, hat sie keine Waschmaschine gehabt. Die hat ein Waschbrett gehabt. Ich weiß nicht, wie meine Urgroßmutter mit dem Waschbrett wie es im Zuber gestanden ist und dann Grieber hat und sagt, es wird Zeit gehabt, 4 Kapitel Bibel zu lesen. Jetzt frage ich einfach mal uns moderne Gläubige, wir haben alles, was man sich vorstellen kann, technisiert, wir drücken nur noch auf den Knopf. Wer von uns hat denn Zeit, 4 Kapitel Bibel zu lesen? Einfach, wenn du heute die Leute fragst, sag, wie ich früher gesagt habe, heiter Normalzustand für mich, für einen Gläubigen, ist so circa 12 Kapitel. Oh, bist du verrückt, heißt denn? Ja, wie kannst du sowas sagen? Sagen sie natürlich nicht, das heißt, zwischen den Zeilen ist ja klar, aber ich begreife dann schon, was gemeint ist. Die denken, du bist nicht normal, du bist verrückt, weil du das glaubst. Du hast doch keine Zeit. Ich habe es im Geschäft gesehen, die Rentner hatten wenigste Zeit bei uns. Das ist einfach so. Wenn du, je mehr du Zeit hast, braucht der Teufel durch Freizeit, saugt er dir deine Freizeit auf. Das ist klar. Wir dürfen doch nicht glauben, wenn, wisst ihr, ich sag's mal hart, ich schaffe im Schnitt, ach, ich sag's mal vorsichtig, wahrscheinlich so zwischen 12 und 14 Stunden, nebenher Gemeinde Jesu, ich habe wirklich keine Zeit. Aber ich bin felsenfest überzeugt, wenn ich es nicht mehr schaffen würde, hätte ich nicht mehr Zeit. Wisst ihr warum? Weil es der Zeitgeist ist, der die Zeit stiehlt. Das ist dieser antichristliche Geist, der alles aufsaugt. Und das ist das Teuflische. Und da muss man einfach sagen, wir müssen wieder lernen, das Wort Gottes zu bewahren, ihm seine Rolle zu geben. Und das, was geschrieben steht, das Wort Gottes zu hören und zu tun. Und dann haben wir diesen Scheinwerfer. Die Bibel besteht zu mindestens 1/3 aus Prophetie. Das heißt, man hat viel Arbeit zu lesen und die Prophetie zu studieren. Und Gott will, dass wir es tun. Und er belohnt uns, indem er sagt, wohl dir. Das heißt, dann geht es uns geistlich gut. Das ist keine Frage. Wenn man jetzt weitergeht, ich greife natürlich jetzt hier der Offenbarung vor. Das ist ja alles nur Einleitung. Ich greife jetzt einfach vor. Abrisshaft, wir studieren, so Gott will, natürlich dann noch genau in Offenbarung 2, Vers 26. Es heißt hier, und wer überwindet und meine Werke bis ans Ende bewahrt, dem werde ich Vollmacht geben über die Heiden. Jetzt sagt die Bibel, es ist ganz wichtig für jeden Gläubiger, dass er die Werke des Herrn bewahrt. Jetzt fängt's halt an. Man muss begreifen, was es mit den Werken auf sich hat. Die Bibel sagt im Jakobusbrief unzweideutig, dass Werke nötig sind. Dass Glaube ohne Werke tot ist. Man wird nicht durch Werke gerettet. Das ist überhaupt keine Frage. Ich werde aus Gnade gerettet. Das ewige Leben ist eine Gnadegabe, ein Charisma, ein Geschenk, das Gott mir umsonst gibt. Er wäscht mich mit dem Blut Jesu Christi vollständig umsonst, kostenlos. Und ich kriege die Gnade, die Errettung als Gnadegabe. Ich brauche da nicht, kann nichts dazu tun. Aber in der Sekunde, wenn ich wiedergeboren bin, wenn ich gerettet bin, wenn ich das Geschenk empfangen habe, sagt die Bibel, gibt es einen absoluten Beweis, dass jemand wirklich bekehrt ist, indem er Werke tut. Das heißt, er verändert sich sein Tun. Und das ist jetzt wichtig, jetzt sagt hier die Bibel, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, der Herr Jesus sagt hier in einer ungewöhnlichen Formulierung, wer meine Werke bewahrt, ich bitte euch, streicht euch das an, wer meine Werke bewahrt, nicht allgemeine Werke, sondern die Werke Jesu Christi soll man bewahren. Und was sind die? Das steht in Epheser 2, Vers 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr gerettet durch den Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn, jetzt erklärt er's, wir sind sein Werk, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Was heißt das? Das heißt, mit der Wiedergeburt bekomme ich ein Paket. Die Bibel sagt, wenn ein Mensch gläubig wird, hat er ein Paket. In dem Paket ist drinne das Maß des Glaubens, der Platz im Leib Jesu Christi, die persönliche Gnadengabe, das Arbeitsfeld, 4 Dinge. Und als 5. ist drin die Werke. Das heißt, die Werke, die Gott letztendlich für mich vorgesehen hat, die habe ich bereits bei der Wiedergeburt als Paket bekommen. In dem Moment, wenn ich in Christus wandle, am Herr Jesus nachfolge, in der richtigen Haltung bin, werde ich automatisch, ohne dass ich es merke, diese Werke tun, die der Herr will. Das ist der Normalzustand. Und es steht jetzt nicht auf dem Zettel, aber das ist eine wichtige Stelle in Hebräer 4. Und zwar, die muss man eigentlich dazu lesen. Dort heißt es in Vers 3, Hebräer 4, Vers 3, und zwar hier wird erklärt, praktisch, was es mit dem auf sich hat. Er sagt hier, und doch waren die Werke seit Grundlegung der Welt beendigt oder fertig. Und wenn ihr jetzt das Opfer Jesu untersucht, dann seht ihr, dass die Bibel unzweideutig lehrt, dass das Opfer Jesu Christi, das Vergießen des Blutes, von Grundlegung der Welt an wirkt. Und das Wort Grundlegung der Welt, das heißt im Griechischen Katabolä, und dann kommt der Kosmos, die Welt, und dieses Wort kann man genauso gut übersetzen mit Niederwurf des Kosmos. Und das Wort heißt im Griechischen unter anderem Ausbruch einer Krankheit. Das heißt, vom Sündefall an, in der Wurzel, hat Gott durch das Opfer der Sünder praktisch geheiligt, wenn er zum Glauben kommt, und automatisch praktisch von dieser Erlösung an, die an den Sündefall zurückgeht, bis vor Grundlegung der Welt an, sind die Werke praktisch schon von Gott her fertig geworden, durch das Opfer. Und jeder hat Werke, er muss sie nur tun. Aber das sind dann nicht unsere Werke, das ist ganz wichtig, sondern die Werke Jesu Christi. Und das sagt hier praktisch der Johannes. Er sagt, Gott will, dass wir genau diese Werke bewahren. Geschwister, jetzt möchte ich einfach mal ganz praktisch fragen, wie stehen wir vor Gott mit dem Bewahren des Wortes Gottes? Was nimmt das Wort Gottes für eine Rolle ein? Wisst ihr, ich sag's mal so, wie viel hast du einen Bibelverbrauch? Musst du wirklich nach zwei, drei Jahren eine neue Bibel kaufen, weil sie futsch ist, weil sie wirklich kaputt ist, und zwar weil sie zerlesen ist? Wisst ihr, ist das Wort Gottes tatsächlich so wichtig? Und das Zweite, bist du in der Haltung, dass du merkst, dass die Werke von Gott herkommen, dass das automatisch passiert, dass du die Werke tust? Das heißt, dass du einfach eine gewisse Auswirkung siehst. Das kann, wenn man frisch gläubig ist, so ein bisschen wesensmäßig erst beginnen. Je nach Charakter zeigt sich das stärker oder weniger. Das muss nicht spektakulär sein. Aber man merkt doch, ich sage es mal hart, dass sich was ändert. Zum Beispiel, wenn Pimi sich bekehrt hat, der hat es ja nicht gesagt, gell, aber wir haben es gemerkt. Du merkst es. Ich habe zur Beate gesagt, zu meiner Frau, da ist was. Ich habe gesagt, Da ist eine Veränderung im Verhalten. Da ist irgendwie was anders. Du hast das gespürt. Das sind andere Verhaltensweisen. Da ist was sichtbar. Wisst ihr? Und das ist oft das Zeichen. Wenn jemand zu mir sagt, wunderbar, es hat sich jemand bekehrt, dann sage ich immer, warte nur ein Weilchen. Ich sage, warte nur ein Weilchen, warte mal 2 Monate, 3 Monate, 4 Monate und ihr werdet ganz klar sehen, ob er sich bekehrt hat. Weil er wird Werke bringen. Er wird eine Verhaltensänderung an den Tag legen. Er wird Hunger bekommen nach dem Wort Gottes. Er wird beginnen, manche Sachen zu tun. Und er wird beginnen, manche Sachen nicht mehr zu tun. Und um die Dinge geht's. Und jetzt sagt Bibel ganz einfach. Das ist, was wir bewahren sollen, wie ein Schwergefangener. So ernst soll man das bewahren. Das Wort Gottes und gleichzeitig diese Werke. Dass wir in der richtigen Stellung Gott gegenüber sind. Belohnung. Jetzt sagt er, Vollmacht über die Heiden. Das ist nichts anderes, als das, was der Herr Jesus dann sagt. Du treuer Knecht, mit den 10 Talenten, ich werde dir Vollmacht über 10 Städte geben. Nach meinem Verständnis von der Prophetie wird das geschehen im 1000-jährigen Reich, wenn die Gläubigen praktisch über ganze Landstriche herrschen. Dann wird diese Belohnung sichtbar werden. Und da wird man natürlich auch sehen, was jeder für Werke gemacht hat. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob man beim Preisgericht Jesu Christi allein ist vor Gott oder ob alle zugucken. Also ich befürchte absolut, dass alle zugucken, aber ich weiß es nicht. Das heißt halt, das, was in der Kammer geflüstert wurde, wird auf die Dächer verkündigt und nach dem glaube ich, dass man zuguckt. Aber selbst wenn man es nicht zugucken würde, wird allerspätestens der Letzte im 1000-jährigen Reich merken, ob jemand die Werke gebracht hat, muss nur gucken, über wie viele Städte er sitzt. Also, das ein bisschen provozierend sage, es kommt raus. Aber viel wichtiger ist, Gott will, es geht jetzt nicht um Belohnung, Gott will, dass wir diese Werke, die der Herr Jesus für uns getan hat, bewahren bis zum Schluss. Und um das geht's. Denn wenn man in Offenbarung 3,3 hineingeht, es fällt euch sicher auf, dass der Großteil im Tor der Buße steht, in den 2 Kapiteln. Und zwar hier sagt er, so denke nun daran, wie du empfangen hast und gehört hast und bewahre es und tue Buße. Also jetzt sagt er hier etwas, praktisch bewahre der Anfang. Das heißt, bewahre das, was passiert ist bei deiner Wiedergeburt, wo du empfangen hast, das heißt, wo du gerettet wurdest, wie du damals gehört hast, wie du damals bereit warst, auf Gott zu hören, wie du damals bereit warst, in kindlichem Glauben dich vor Gott beschenken zu lassen, das ewige Leben anzunehmen, so musst du letztendlich bleiben. Wenn man hier dazu Epheser 1, Vers 13 betrachtet, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt. In ihm seid ihr auch, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Das heißt, so wie bei der Errettung, als man Gott wirklich zugehört hat. Und nochmals, Geschwister, warum will Gott es? Er sagt ganz klar, wir müssen das Wort so bewahren, wir müssen den Herr so bewahren und diese Endzeitabläufe. Und zwar, weil es dunkel ist, wir brauchen deshalb Scheinwerfer, um in dieser Endzeit, in dieser schrecklichen Zeit durchzukommen. Der Jesus sagt klipp und klar, wenn die Zeit nicht verkürzt würde, würde gar niemand durchkommen, würden alle untergehen. Darum haben wir es nötig, dass diese Dinge wieder kommen. Und darum, sage ich es mal so, macht das so dringend, auch in der Einleitung vor Verbarung und sagt, ihr müsst lesen, ihr müsst hören und ihr müsst bewahren. Und 1. Korinther 2, da ist nochmal was ganz Wichtiges. Ich hatte mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Ihr erinnert euch an Sonntag, da hatten wir ja Korinth. Gerade bei fleischlichen Gläubigen, gerade bei Gläubigen, die so ein bisschen gern die Sensation haben, ist es ganz wichtig, dass man etwas bewahrt. Der gekreuzigte Christus, der Herr Jesus, als der, der am Kreuz die Sünde getragen und sein Blut vergossen hat, dass man beim alten Evangelium bleibt. Das war doch die Botschaft, die uns fasziniert hat, letztendlich. Dass du weißt, ein anderer hat meine Sünde getragen. Das will Gott, dass wir es bewahren. So wie wir am Anfang gehört haben. Also ich weiß noch, wo ich zum Glauben kam, für mich war mit das Faszinierendste, das hat sich langsam entwickelt. Zuerst hat's noch, habe ich ein bisschen Erfechtung gehabt und war wackelig, aber je länger ich gläubig war, bin ich immer mehr fasziniert worden, das hat sich bis heute nicht gelegt, vor dem Blut Jesu Christi. Dass der Jesus stellvertretend sein Blut vergossen hat, dass das reicht vor Gott, das hat mich fasziniert bis heute. Und die Dinge will Gott, dass wir sie bewahren. Dann sagt er, wie du empfangen hast. Johannes 1, 16. Und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen, Gnade um Gnade. Geschwister, es war doch so, ich sage es einfach mal vorsichtig, wir konnten doch alle in der ersten Liebe nicht genug kriegen, oder? Also du bist zwar heute nicht da, man soll ja nicht über jemand reden, wenn er nicht da ist, aber ich rede jetzt über jemand, der nicht da ist, aber nichts Ehrerühriges. Und zwar als der Michi zum Glauben kam, der war 15 Jahre alt, das werde ich nie vergessen. Und da war so ein Feuer, dass er mal, das, man soll es ja nicht tun, aber das ging einfach nicht anders, dass er das Buch, das er gerade in der Hand gehabt hat, einfach, weil er einen Gläubigen umarmen wollte, einfach weggeworfen hat. Und da siehst du einfach was, da ist was Frisches da, das einfach nur, ich sage mal, richtig neu ist. Da ist Begeisterung auch für den Herr Jesus da. Da ist man bereit zu empfangen, man kann nicht genug kriegen von Gott. Man kann nicht genug kriegen, die Schrift zu lesen. Man kann nicht genug kriegen, was passiert. Man hat eine neue Welt, einen neuen Horizont. Man ist richtig im Spannungsfeld. Jetzt sagt die Bibel, das sollst du dir bewahren. Genau das. Aus seiner Fülle Gnade um Gnade zu nehmen. Immer wieder zu meinem Jesus zu gehen. Immer wieder zu empfangen. Jeder Gläubige trocknet aus. Jeder Gläubige hat Erfechtung. Jeder Gläubige hat geistliche Rückgang. Das ist normal. Aber wenn wir das bewahren, was wir am Anfang hatten, dann gehen wir mit unserer Trockenheit zu Jesus, bis wir wieder vollkommen durchdrungen sind mit dem Heiligen Geist. Mit dem Wasserbad des Wortes. Und zwar, das macht dann der Herr. Und weil das für diese Endzeitwelt draußen so dunkel ist, so wichtig ist, drum ist das, was er hier betont, dieses Bewahren, dieser Dinge. Kolosser 2 ist genauso wichtig. Kolosser 2, 6. Gott immer auf die gleiche Schiene. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so wandelt auch in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt im Glauben. Das heißt, wie wir den Herrn angenommen haben. Er sagt ausdrücklich, ihr müsst wieder lernen, so zu empfangen, so anzunehmen, wie bei der Bekehrung. Also ich brauche es nicht betonen, es ist nichts anderes wie Rückkehr der ersten Liebe. Es ist nichts anderes. Es ist Rückkehr der ersten Liebe. Ich werde es nie vergessen. Mir hat ein alter Bruder erzählt, wie er immer zu einem Rechtsanwalt kam, der das Heil verscherzt hat. Und er sagt immer, wenn er zu dem Rechtsanwalt kam, ihn im Altersheim besucht hat, der Mann wusste, dass das vorbei ist. Er hat gesagt, er hatte aber eine Bibel, die war vollständig durchgearbeitet, wissensmäßig. Das ist zwar gut, aber es nützt nur lang nichts. Sondern die Bibel sagt ganz klar, wie bei der Bekehrung, in dem Zustand, den muss man sich erhalten. Und die Gläubigen, die in dem Zustand sind, die werden auch durch diese dunkle Endzeit hindurchgehen. Und das ist, was der Herr will, dass man bewahrt. Also der Offenbarung legt ausdrücklich der Finger auf das Wort Gottes, ausdrücklich der Finger auf die Werke, ausdrücklich der Finger auf das Hören, auf das Empfangen, auf die Herzenshaltung einmal Jesus gegenüber. Wisst ihr, wenn wir so nicht auch die Offenbarung studieren, dann wird sie uns nichts nützen. Was nützt es mir denn, wenn ich weiß, dass letztendlich, wenn nach meinem Verständnis kurz vor der Offenbarung des Antichristen, kurz bevor dieses Mahlzeichen kommt, bevor die Zahl kommt, dass kurz vorher die Gemeinde entrückt wird, was nützt denn mir das, wenn ich morgens aufwache und plötzlich merke, dass die anderen wechseln, ich bin da, was nützt mir das? Was für ein Schreck, wenn man plötzlich merkt, dass man nicht dabei war. Dass man merkt, dass vielleicht Bluff da war, dass nicht echt war. Was für ein Schock. Und darum sagt der Herr Jesus, es geht darum zu bewahren. Man muss so bleiben wie in der ersten Liebe, muss zurückkehren, muss Buße tun. Und das ist der Sinn der Offenbarung im Tiefsten, dass das wieder kommt, dann werden wir auch jenseits überleben. Gar keine Frage. Man guckt, warum ist ausgerechnet in dieser Bibelstelle Offenbarung 3,3 dann keine Glückseligpreisung, keine Belohnung, sondern da ist eine Warnung. Der Vers vorher sagt er, wenn du nicht wachst, so werde ich über dich kommen wie ein Dieb. Du wirst nicht erkennen, zu welcher Stunde ich über dich kommen werde. Also die Bibel sagt, dann kommt der Herr wie ein Dieb in der Nacht. Und dann kann es zu spät geben. Also hier kommt die Warnung und sagt, es ist nicht nur so, dass man belohnt wird, wenn man die Herzenshaltung einnimmt, sondern es ist eine Frage des Überlebens. Es ist absolut wichtig, dass man überlebt. Und dass man geistlich sauber bleibt, bis in die letzte Phase. Wisst ihr, ich gebe es ganz offen zu, ich habe mich schon oft verrannt. Ich habe auch keine Hoffnung, dass ich mich nicht mehr verrennen werde. Aber jedes Mal, wenn ich mich verrannt habe und der Heilige Geist kam und hat an meine Herzenstür angeklopft, dann muss man das wieder in Ordnung bringen. Dann muss es wieder. Das Schlimmste, was passiert ist, wenn ein Gläubiger damit leben kann, dass er eine Sünde oder irgendwas, wo er daneben liegt, dass er mit dem leben kann. Dann wird es schwierig. Ich erlebe das gerade. Ich hab gerade mit Leuten zu tun, die nicht mehr das Einfältigste begreifen. Das ist brutal. Das ist eine Vorstufe von der Verstockung. Wenn der Zustand nicht aufgelöst wird, dann wirst du verstockt. Und drum sagt der Herr, wir müssen wachen. Wir müssen das erhalten. Nicht nur die Werke, sondern dieses Hören, dieses Empfangen, diese kindliche Haltung nach Jesus gegenüber. Dann bleibt man frisch, dann bleibt man geistlich normal. Übrigens, man strahlt es aus. Ich sage es immer ganz vorsichtig. Wenn du mit jemandem zu tun hast und du kennst ihn geistlich einigermaßen und du hast mit ihm zu tun, du kannst es relativ leicht merken, ob das da ist oder nicht da ist. Es bleibt nicht verborgen, wenn hier wirklich, wirklich eine lebendige Beziehung ist. Von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen, sagt der Jesus. Das heißt, diese Ströme gehen jetzt weiter. Man merkt es. Da ist eine Wirkung da. Gut, dann Kapitel 3, Vers 8. Ich kenne deine Werke, sieh, ich habe vor dir eine geöffnete Tür gegeben und niemand kann sie schließen, denn du hast deine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt und meinen Namen nicht verleugnet. Und hier geht es wieder darum, das Wort Gottes zu bewahren. Geschwister, ich kenne so viele bibeltreue Leute, die alle sagen, wir sind bibeltreu, die haben den Stempel drauf, bibeltreu. Ich muss immer nur eins fragen, wenn wir uns auseinandersetzen. Wo steht's denn? Zeig mir's. Mir ein sehr lieber Bruder hat mich einmal eine Zeit lang, ich war ein Ältester von einer Gemeinde, angerufen, voll Begeisterung. Guck, Herr Laumann, das ist doch toll, das ist doch toll. Viertelstunde am Telefon, ich habe zugehört. Wo er fertig war, habe ich nur eine Frage gestellt. Wo steht es? Das ist ja ganz verrückt geworden. Hat er gesagt, ach, wo das steht, du findest doch das auch gut. Und ich sage, es interessiert nicht. Ich habe gesagt, ich will wissen, wo steht. Am Ende von dem Gespräch, das ging ja nochmal so eine Stunde, war die Begeisterung weg, null und nichtig, weil es nämlich was war, was nicht geschrieben stand. Wisst ihr, Geschwister, und das ist das Hauptelend der Gemeinde Jesu. 1. Korinther 4, Vers 6 sagt die Bibel ganz klar, wir dürfen nicht darüber hinausgehen, im Textus Receptus steht sogar nicht hinausdenken über das, was geschrieben steht. Das heißt, wir müssen lernen, Millimeter genau in der Schrift zu bleiben. Wenn was nicht geschrieben steht, dann ist es kein Thema für uns. Wisst ihr, manchmal, wenn du mit Gläubigen redest, dann kommen die tollste Lehre, die tollste Theorie. Wenn ich sage, wo steht, steht nirgends. Und da frage ich immer provozierend, hat Gott es vergessen, in die Bibel reinzuschreiben? Hat er es vergessen? Nein! Ja, wenn es nicht drinsteht und der es nicht vergessen hat, dann gehst du über die Schrift hinaus. Jetzt müssen wir mal die ganze Lehre, die man hier landläufig, Land auf, Land ab hat, prüft mal die so. Zu mir kommen manchmal Leute und fordert was vehement. Dann muss ich sagen, ja, ist okay, wo steht's? Das will niemand hören, das wo steht's. Aber genau das meint er hier. Er sagt, die Gottes Wort bewahren. In der Jesaja-Stelle steht, die zittern vor meinem Wort. Werden heute nur Angst, gegen das Wort Gottes zu verstoßen. Werden heute nur Angst, dass er drüber hinausgeht. Niemand. So, das ist ja gerade das Problem in der Endzeit. Guck dir mal her. Der Unterschied von Endzeit und von Urgemeinde war ganz einfach. In der Urgemeinde war es so, dass sie sich im Tempel versammelt haben und dass sich die Ungläubigen gar nicht getraut haben, zu den Gläubigen zu kommen. Da war gewisse Heiligkeit. Das heißt, die Gläubigen sind in der Urgemeinde nicht den Menschen nachgesprungen oder nachgelaufen. Die haben zwar evangelisiert, aber die waren abgesondert und heilig und die waren froh, dass sie kommen durften. Jetzt guckt mal an, was die Christenheit heute herstellt. Die benehmen sich, Entschuldigung, ich sag's einmal, wirklich wie die Hure Babylon. Die bietet sich der Welt an, dass man sich schämen muss. Und der wahre Gläubiger lauft der Welt nicht nach. Und wenn sich einmal ein Jahr niemand bekehrt, dann müssen wir auf die Knie gehen und zu Gott schreien, warum sich niemand bekehrt hat und die Hindernisse aus dem Weg räumen und treu Zeugnis geben im Alltag. Aber wir dürfen nicht beginnen, die Mittel dieser Welt zu nehmen. Wir brauchen Ehrfurcht vom Wort Gottes. Das ist auch bibeltreue Verlag, ich sag's einmal so deutlich. Wo du hinguckst, siehst du Anspiele, Pantomime, Kaspertheater, Entschuldigung, wenn ich es mal so deutlich sage. Ich war jetzt wieder in einer konservativen Gemeinde. Wisst ihr, wie lang das Vorprogramm gegangen ist? Fast so lang wie die Predigt. Das ist ein Drama. Das ist ein echtes Drama. Paulus hat ein Testament in 2. Timotheus 4, ab Vers 1. Und dort steht, predige das Wort in aller Konsequenz. Das heißt, die Bibel geht davon aus, dass das Wort Gottes im Mittelpunkt ist. Das war die Botschaft der Reformation. Das war die Botschaft der Erweckung. Das war die Botschaft aller Aufbrüche im Reich Gottes. Lest doch Kirchengeschichte. Und jetzt hier drin kommt plötzlich der andere Dreck rein in die Gemeinde. Das ist ein Elend. Das ist ein Elend. Und er sagt hier, die Gottes Wort bewahren, das sind hier die Wahren. Und vor denen kommt die Belohnung. Vor denen ist eine geöffnete Tür gegeben, die niemand schließen kann. Das ist ein freier Zugang. Jetzt haben wir natürlich überlegt, wo geht die Tür hin? Denn wir denken ja immer, dann ist die Tür offen, um Halbstadt zu evangelisieren. So denkt der Gläubige. Steht aber nicht. Sondern müsste man ganz nüchtern sehen, Hebräer 10, Abvers 19, spielt hier eine entscheidende Rolle. Und zwar, dort ist nämlich die Tür, also es beginnt bei Hebräer 10,10 mit dem Opfer und geht dann bis über 19 raus, wo es einfach heißt, ich habe vor dir gegeben eine geöffnete Tür. Und dann sagt er, wir haben durchs Blut Jesu Zugang zum Allerheiligsten. Das heißt, die Tür ins Allerheiligste ist offen. Ich kann jederzeit vor der Thron Gottes zum Herr Jesus gehen und kann vom Sühnedeckel übers Blut Jesu der Vater im Himmel anbeten. Ist alles da. Dann ist die Tür offen und dann ist auch gleichzeitig die andere Tür offen, die Tür zu arbeiten im Reich Gottes. Aber Geschwister, Bewahrung in der Endzeit heißt auch keinen Millimeter weg vom Wort Gottes. Wenn was klar geschrieben steht, kompromisslos zu tun. Wenn was nicht klar geschrieben steht, die Möglichkeit offen zu lassen, die es dann gibt, das tun wir ja auch. Nicht extrem zu werden aufgrund von einer Bibelstelle, sondern zu sagen, wenn es nicht eindeutig ist, dann lassen wir einfach beide Möglichkeiten zu, die es gibt, oder drei Möglichkeiten. Und dort, wo gar nichts geschrieben steht, das mag jeder mit seinem Gewissen ausmachen. Wird die Gemeinde nichts dazwischen zu pfuschen. Wenn du dann manchmal siehst, was da alles angeordnet wird, was alles geregelt wird, alles organisiert wird, alles gemacht wird, muss ich sagen, Entschuldigung, steht nirgends. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist? Die Gemeinde hat eine ungeheure Dynamik in ihrem Abfall, Zeugs zu tun, was vor Gott gar nicht bevorlegt. Aber jetzt komme ich immer und sage ganz hart, was befiehlt Gott der Gemeinde? Apostelgeschichte 2, 40 bis 42. Evangelisation, Taufe, Lehre, Brotbrecher, Gemeinschaft und Gebet. Die sechs Dinge. Und die sechs Dinge sind das Zentrum, was eine Gemeinde tun soll. Und um das soll sich drehen. Die anderen saßen in Nebenzahl. Ja, jetzt kann man sich selber prüfen. Was tut man denn? Was ist Mittelpunkt? Und das ist, was Gott bewahrt haben will. Und er sagt, wenn man das nicht bewahrt, dann kommt er wie ein Dieb. Wie ein Dieb. Ich habe schon oft erzählt. Ich habe es Evangelist erzählt. Er hat einen Bruder getroffen, er ernst zu nehmen war, die haben miteinander geredet. Und dann sagt der Evangelist sagt zu dem Bruder, weißt du, ich habe den Eindruck, der Herr kommt bald. Wisst ihr, was dem anderen rausgerutscht ist? Der hat wörtlich gesagt, oh. Da was ist? Sag ich habe gerade Möbel bestellt. Wisst ihr, mir lachet. Also sind wir mal ehrlich. Hat sich so Gedanke noch nie bei uns eingeschlichen? Wir sind in so einer Phase, wo wir lau sind und wir haben unsere Ersatzbefriedigung in dieser Welt. Und plötzlich sagt er, der Hau kommt. Und dann zieht es dahinter die Nackenmuskeln zusammen und denkst, ja, aber ich gleich. Und genau vor dem will Gott uns bewahren, dass sowas kommt. Und darum warnt er hier und sagt, der Herr wird kommen wie ein Dieb. Es wird uns erwischen, wenn wir hier nicht sauber sind. Also müssen wir aufpassen. Gerade in der Endzeit, gerade in diesem furchtbaren, gefährlichen Buch der Offenbarung, wo ja alles beschrieben ist. Und drum kommt jetzt nämlich Vers 10, das nächste. Weil du das Wort vom standhaften Harren auf mich bewahrt hast, werde ich auch richtig bewahren. Heraus aus der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis, da steht griechisch Ökumene, kommen wird. Damit die versucht werden, die auf Erden wohnen. Jetzt sagt die Bibel, wir müssen das Warten auf den Herrn bewahren. Und zwar, wie? Ist jetzt ganz genau definiert. Die Bibel sagt, weil du das Wort vom standhaften Harren, da steht eigentlich das Wort unten bleiben. Dass man unterbleibt. Dass man wirklich, egal was kommt, nicht hadert, nicht schimpft, nicht rebelliert, nicht dagegen geht, sondern wirklich unter durchgeht. Und zwar vom Harren auf mich im Aufblick auf den Herr Jesus. Standhaft unterbleiben und auf den Herr Jesus warten. Nicht nur warten im Sinne von Wiederkunft, sondern kindlich standhaft warten, dass er eingreift. Mir hat vor kurzem ein Bruder, den ich sehr schätze, mit dem ich aber auch, wahrscheinlich haben nie mit jemand so oft Händel gehabt wie mit dem. Wir haben also Streit. Händel im Sinne von geistlicher Auseinandersetzung. Aber er hat mir vor kurzem eine Lektion erteilt, die werde ich nie vergessen. Er hat mich furchtbar aufgeregt über einen geistlichen Leiter, weil er, ich sag's einmal, genau diese Dinge dieser Welt laufen lässt. Dann hat der Bruder mir gesagt, Karl Herrmann, ja, aber jetzt müssen wir erst recht hingehen und beten, jetzt müssen wir geistlich bleiben. Wir müssen jetzt den Arm Gottes bewegen. Wir müssen jetzt hingehen und standhaft ausharren vom Herrn, bis er's ändert. Es ging nicht allzu lange, hat er es geändert. Ich habe dann angefangen, bei mir ein paar Dinge standhaft so im Gebet aufgrund, da hat es eine Rolle gespielt, das Gespräch mit dem Bruder, also er hat mich schamrot gemacht, er hat mich erwischt, ganz klar. Ich war gerade auf dem Fleischesarm, ganz stark, und er hat mir dann erklärt, was geistlich ist, der hat mich dann geschämt innerlich. Dann habe ich angefangen, in meinem kleinen privaten Bereich, so konzentriert zu beten, und da war ich geschockt. Es hat nur noch Gebetserhörungen gehagelt, anders kann ich es nicht mehr nennen. Es hat Gebetserhörungen gehagelt. Ein Fall, dass sogar der Arzt gesagt hat, ist ein Wunder. Das kann man nicht anders mehr nennen. Wisst ihr, was da war? Da war überhaupt nichts Spektakuläres. Ihr wie ein kleines Kind betet, hast glaubt, das passiert. Harren auf den Herrn. Wisst ihr, das werden wir lernen in der Endzeit. Kindlich harren, dass der Herr den Arm bewegt. Dass wir nicht mehr Fleisch zu unserem Arm machen. Nicht wir kämpfen, sondern er. Und dann wird's passieren. Kommt. Ist keine Frage. Und dann kommt Belohnung. Er wird mich bewahren. Und da steht im Griechischen Ek. Alle Vertreter der Vorentrückung fangen Streit an und sagen, Ek kann man auch mit Vor übersetzen. Ich habe es nirgends gefunden. So leid es mir tut. Ek heißt aus und nicht vor. Und wenn Gott hier ausdrücklich vor hätte schreiben wollen, hätte er wohl ein anderes Wort genommen. Er hat das Wort Ek herausgenommen. Und er sagt hier, ich werde dich bewahren, mit heraus aus der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird. Erdkreis heißt römisches Reich oder bewohnte Erde, heißt aber sinnigerweise im Griechischen Ökumene. Und man muss hier etwas ganz nüchtern sagen. Mitte heraus, nach meinem Verständnis, ist die Entrückung bei Offenbarung 11, Vers 15. Das heißt, in der Mitte. Niemand kann sie berechnen, weil die 7 Donnergerichte davor sind. Wir werden das sehen. Niemand kann sie berechnen. Es sind 7 Donnergerichte davor. Ich bin mir gar nicht sicher, ob unser BSE, unser EZ schon Donnergerichte sind, die langsam kommen, explosionsartig dann geschehen. Und eines ist aber sicher. Er wird uns bewahren heraus. Und das würde wieder darauf hindeuten, mittendrin, nämlich in der Mitte der Trübsal, nach den 3,5 Jahren. Es würde genau darauf hindeuten. Aber der Herr sagt auf jeden Fall, egal wann man es jetzt ansetzt, der, wo es vorne ansetzt, soll es vorne ansetzen, oder wo es hinter ansetzt, ist egal. Aber eines ist ganz sicher. Er wird uns bewahren, wenn wir die Haltung einnehmen, dass wir auf ihn neu wartet. Dass wir unterbleiben und auf ihn wartet und wartet, was er tut. Das heißt Abhängigkeit. Da muss man sein alter Adam für gekreuzigt mit Christus erachten, dass man das kann. Weil das Fleisch will ja immer selber, ich will auch immer selber. Da muss man sich zügeln. Wenn man dann weitergeht, Offenbarung 12, Vers 17, das ist jetzt nach meinem Verständnis nach der Entrückung nochmals ein Resümee, wo Gott nochmal zusammenfasst. Und er sagt hier, und der Drache wurde zornig, schätzt der Teufel danach, über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Hier haben wir Israel noch drin Drückung. Und wiederum, was tut dann der Rest, der Überrest, der sich dann bekehren wird von Israel, wo die Bibel ganz klar sagt, dieses Drittel wird sich bekehren. Was tun sie? Sie bewahren. Und was bewahrte? Wiederum das Wort Gottes. Also man sieht hier, im Alten Bund, im Neuen Bund, vor der Entrückung, nach der Entrückung, es geht immer ums Gleiche, das Wort Gottes zu bewahren. Offenbarung 14, Vers 12. Hier ist die Standhaftigkeit der Heiligen. Hier sind die, welche die Gebote Gottes und den Glauben an Jesus bewahren. Hier ist wieder das Gleiche. Es ist auch wieder Jude nach der Entrückung. Und zwar, man sieht es, dass nämlich zuerst die Gebote kommen und dann letztendlich das Zeugnis Jesu. Und wiederum der gleiche Gedanke. Sie bewahren die Worte Gottes. Und das ist der entscheidende Punkt. Man bewahrt das Wort Gottes in seiner Gesamtheit, das, was Gott gesagt hat. Und es ist hier, wenn man dann die Belohnungen, beziehungsweise es sind ja in dem Fall keine direkte Belohnungen, aber es sind hier Warnungen, ausgesprochen, und er sagt hier nochmal ganz klar, Offenbarung 14, 9 bis 11, wer hier nicht korrekt vorgeht, sondern das Mahlzeichen annimmt, Offenbarung 13, 15 bis 18 und dann 14, 9 bis 11, der wird dem Zorngericht verfallen und der wird in ewiger Qual sein. Das heißt, er warnt hier wieder, der gleiche Gedanke, er sagt hier, äußerste Warnung, wer Gottes Wort nicht bewahrt, ist gefährdet bis ins Letzte. Und nach der Entrückung wirkt es sofort tödlich. Ist ganz klar. Ich kann es auch nicht verstehen. Ich verstehe es einfach nicht. Ich hatte Kollegen, ich habe schon oft erzählt, das fasziniert mich bis heute. Die Frau hat immer geglaubt, dass sie als halbe Gläubige, sie war halbgläubig, sie war nicht bekehrt, das hat sie gewusst, dass sie als halbe Gläubige die Endzeit überlebt. Sie hat immer Hoffnung gehabt, dass sie zu denen gehört, die nicht sterben und dann im tausendjährigen Reich ist. Und wenn du das hier liest, das ist die Stummheit. Weil genau die Leute, die hier den Kompromiss machen und sich letztendlich auf die Seite Jesu versuchen zu stellen, die werden keine Gelegenheit mehr haben. Weil es wird nur das Drittel sich bekehren können, das Gott übrig lässt in die Endzeitgerichte. Und die, wo hier nicht dazugehören, die werden gnadenlos letztendlich im Zorngericht und der ewigen Verdammnis anheimfallen. Muss wieder sehen, auch für die gilt, ich habe es nur der Vollständigkeit halber aufgelistet, was auch hier Israel betrifft, dass man bewahren muss. Und dann wieder Offenbarung 16, Vers 15, wo es heißt, sieh, ich komme wie ein Dieb. Jetzt kommt der Gedanke. Glückselig ist, wer wacht und seine Kleider bewahrt, damit er nicht entblößt einhergehe und man seine Schande sieht. Das heißt, wieder der Gedanke, das Bewahren des Geistlichen, das Bewahren, sich selber sauber vor Gott sich zu gestalten, dass das entscheidend ist. Das ist entscheidend vor der Entrückung, das entscheidend nach der Entrückung. Das ist immer das Gleiche. Das Wort Gottes und mein Zustand vor Gott. Und die zwei Sachen geht der Kampf in der Offenbarung. Und dem entscheidet sich alles, was in der Offenbarung passiert. Da entscheidet es auch, wo du am Schluss bist. Nämlich bei denen, die entrückt werden oder bei denen, die im Schluss sind, wo wir gar nicht reden. Das Echte wird entrückt. Jeder, der in der Sekunde, wenn der Herr Jesus kommt, wirklich wieder geboren ist, der Heilige Geist hat, wird entrückt werden. Das ist keine Frage. Das muss echt sein. Und das geht's letztendlich. Wenn man dann Offenbarung 22,7 anguckt, Ende, ist das Schlusskapitel vom Himmel. Sieh, ich komme bald, glückselig, wer die Worte der Weissagung dieses Buches bewahrt. Merkt ihr etwas? Im Römerbrief zum Beispiel beginnt Gott mit Glaubensgehorsam und er hört mit Glaubensgehorsam auf. Das ist die Zentralbotschaft. In der Offenbarung beginnt Gott mit dem Bewahren des Wortes Gottes und hört auf am Schluss mit der Bewahrung des Wortes Gottes. Das ist die Zentralbotschaft der Offenbarung. Das Wort Gottes zu bewahren. Immer das, was am Anfang und am Ende steht, ist die Zentralbotschaft. Und hier ist es eindeutig das Bewahren des Wortes Gottes. Offenbarung 22, Vers 9, da sprach zu mir, sieh dich vor, tu es nicht, denn ich bin dein Mitknecht und der deiner Brüder, der Propheten und derer, welche die Worte Gottes bewahren oder die Worte dieses Buches bewahren. Also das ist das, was vorher letztendlich gemeint ist. Wer dieses Buch, das Wort Gottes bewahrt, der ist der, wo am Schluss dabei ist. Das ist gar keine Frage. Also hier geht es darum, um diese Dinge. Und jetzt sagt ja unser Text, wenn wir zurückgehen, jetzt wieder in Offenbarung 1, Vers 3, da sagt die Bibel, warum denn? Warum? Warum stellt es Gott vor die Offenbarung als Vorspann praktisch vorne draus? Er sagt, denn, das ist die Begründung, die Zeit ist nahe. Da steht im Griechischen nicht Chronos, also unsere Zeit, sondern Kairos. Das heißt, der punktuelle Zeitpunkt. Kairos ist immer der Zeitpunkt. Der Eintreffen, das ist wie ein Fallbeil, wo fällt. Das heißt, die Zeit ist nahe. Und dieses Zeitnahe bedeutet eigentlich räumlich in der Nähe. Das heißt, es kann jeden Moment passieren. Nahe bevorsteht. Und es bedeutet auch, es ist nahe bei dir. Das ist ein persönliches Wort, das ist nahe bei uns. Weißt du, müssen wir einfach uns etwas vorstellen. In dem Moment, wie zum Beispiel Gläubige die Offenbarung gelesen haben, 95 nach Christus, kaum dass sie der Johannes geschrieben hat, sie haben die Offenbarung gelesen, dann war zum Beispiel das Sendschreiben in Offenbarung 2, Vers 8 bis 10 von Smyrna ihnen nahe, weil es nämlich passiert ist. Und nachdem die Offenbarung 2 und 3 die gesamte Kirchengeschichte letztendlich abhandelt, ist für uns immer der Teil, der uns betrifft, ist immer nahe. Der ist immer nahe. Das, was uns betrifft, ist nahe. Es kann jeden Moment hervorbrechen. Und wir sind im Abfall. Wir sind in den Gerichten. Wir sind kurz vor der Wiederkunft Jesu. Und von daher ist alles, was hier passiert, was uns betrifft, ganz nahe. Für uns persönlich. Für die war die Verfolgung nahe. Da hat es ja 10 Zeiten gehabt. Das waren die 10 Verfolgungen, die dann noch durch Gemeinde geschehen sind. Ich weiß nicht, ob euch klar ist, wenn ihr den Römerbrief liest. Man sagt immer, der schöne Römerbrief. Im Römerbrief kommt ja sinnigerweise am Schluss eine Auflistung von lauter Gläubigen. Das ist immer schön, dass du die Namen siehst. Ist ja klar, dass die fast alle umgekommen sind in der Verfolgung. So gut wie keiner überlebt. Für die war es nahe. Und ich denke, das ist auch das, was Gott uns hier warnen will. Er will uns hier warnen und sagt, wenn du die Offenbarung liest, dann musst du bitte das Wort Gottes bewahren, weil das, was für diese Zeit drin geschrieben steht, für dich, ist eventuell dir sehr nahe. Es kann blitzartig in schneller Abfolge geschehen, so heißt das Wort entachos. In schneller Abfolge, es kann passieren, blitzartig. Und weil es dir so nahe ist, musst du das Wort bewahren und im Wort das Wichtigste, der Herr Jesus selber, deine Beziehung zu ihm, und du musst die endzeitlichen Abläufe verstehen und bewahren, dann wohl dir. Wisst ihr, und das war jetzt, was wir jetzt gemacht haben, diese ersten 4 Mal, das war jetzt der Vorspann. Jetzt haben wir die richtige Haltung. Wenn man mit dieser Haltung jetzt weitergeht, dann wird sich die Offenbarung, ich sag's mal wirklich, offenbaren, dann geht die Hülle weg. Dann werden wir sehen. Wir müssen natürlich noch das Tor der Buße durch, bevor wir richtig sehen. Da müssen wir durch. Und je nachdem, wie stark jemand durchs Tor der Buße durchgeht, Kapitel 2 und 3, je nachdem, wie stark er das macht, wie ernsthaft, je mehr er das macht, je mehr wird er begreifen, je mehr wird er Erkenntnis kriegen, je mehr wird er Einsicht kriegen, je mehr wird ihm auch der ganze Endzeitablauf transparent werden. Und jetzt 7, ich möchte mich mit einem Gedanken schließen. Die Bibel sagt, wir sollen Lesende, Hörende und Bewahrende sein. Wir sollen das Wort Gottes bewahren, der Herr Jesus und die Endzeitabläufe. Und wenn man das sich alles jetzt anguckt, darum habe ich auch im Vorspann dieses Bewahren ein bisschen aufgelistet, was da geschrieben steht, dann sieht man etwas, je schlimmer es draußen wird, je schlimmer die Endzeit geschieht, je mehr erwartet Gott für uns gläubige Qualität. Dass wir das Evangelium ausleben, dass wir das vollkommene Opfer annehmen, dass wir in den Werke wandeln, dass wir wie am Anfang sind in der ersten Liebe. Je schlimmer es draußen wird, je mehr erwartet Gott von uns Qualität. Er erwartet von uns kein Managertum. Er will nicht, dass wir sind wie diese Welt, sondern er will, dass wir geistlich qualitativ sind. Und das ist was, was die Offenbarung dann letztendlich so wertvoll macht. Wenn man in der Haltung an sie rangeht, dann wird das nämlich alles passieren. Dann werden wir gestärkt geistlich und mit einem ganz glasklaren prophetischen Durchblick werden wir, so Gott will, das Buch beenden. Wir werden nachher ein bisschen schneller sein, ist kein Versprechen. Gut, ich möchte nur beten zum Schluss. Der Jesus, möchte einfach danken, dass du in deiner Gnade bereit warst, die Himmel zu verlassen, das Kreuz von Golgatha zu gehen, dein kostbares und teures Blut zu vergießen, und dass auch der Vater im Himmel dir die Offenbarung gegeben hat, auf dass wir das Wort Gottes haben in seiner Fülle, auf dass wir dich in der Tiefe begreifen, dein vollkommenes Opfer, auf dass wir dich, unseren großen Heiland, Erlöser und Hohepriester, dass wir ihn verstehen, dass wir begreifen, wie wir unsere Herzen rein erhalten können, dass wir begreifen, wie wir bewahrt werden können, dass wir begreifen, wie wir durch diese Endzeit gehen können und dass du uns alles geoffenbart hast, auch was kommen soll, alles, was wichtig war für uns. Und gib uns Gnade, nicht über das Geschriebene hinauszugehen, sondern dir, dem Lamme, zufolge, denen Fußstapfen, die du uns vorgibst in deinem Wort. Bitte einfach um Gnade für uns alle. Lass uns auch diese heilige Einleitung, die zu unser Herzen spricht, lass uns die wirklich ins Herz geschrieben sein, wenn wir weitermachen hat in der Offenbarung, dass man mit der richtigen Herzenshaltung das alles angeht. Und dafür danke ich dir. Amen.